Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Monsieur Suleiman, erstmal möchte ich Ihnen danken, dass Sie uns Ihr Projekt anvertraut haben. Ihr Film befasst sich mit dem Nahostkonflikt. Und wir möchten unbedingt vermeiden, dass unsere Produktion zu didaktisch oder exotisch über Palästina. Aber in Ihrem Fall könnte man fast sagen, dass uns der Stoff nicht palästinensisch genug war.
Ja, ein Dilemma für Regisseure aus Palästina. Ohne Nahostkonflikt in einem Filmprojekt lassen sich nur schwer Produzenten in Europa finden. Ilya Suleiman ist mit diesem Dilemma durchaus vertraut. Der Künstler Elia wundert sich über die Welt, über den zitronenstehlenden Nachbarn in seiner Heimat Nazareth, aber auch über die westlichen Metropolen Paris und New York, wo das Leben und die Kunst doch so frei sein sollen. In Elia Suleimans neuem Film vom Gießen des Zitronenbaums streift der Protagonist durch die Straßen verschiedener Städte und beobachtet aggressive Parkbesucher, ferngesteuerte Touristen oder auch französische Perfektion bei der Obdachlosenhilfe.
Guten Tag, Monsieur. Alles klar? Hm? Ist Ihnen vielleicht übel?
Nein.
Haben Sie denn auch Hunger?
Ja.
Nehmen Sie Rind oder Huhn?
Huhn, bitte.
Nudeln und Tabouleh dazu?
Gerne.
Möchten Sie auch ein Dessert?
Ja.
Panna Cotta, Schokolade, Tiramisu?
Schokolade.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Guten Appetit, Monsieur.
Danke.
Das wäre dann alles bei Ihnen?
Ja.
Zur Sicherheit schauen wir später nochmal vorbei, in Ordnung?
Ja.
Alles klar, bis dann, Monsieur.
Ist gut.
Guten Appetit.
Aha.
Es ist eine fremde, seltsame und teilweise auch absurde Welt, die der palästinensische Regisseur in seiner Anthologie von stilisierten Tableaus zeigt. Über diese Irrfahrt in die Abgründe unserer Zeit habe ich mit Elia Suleiman gesprochen. Elia Suleiman, Ihre anderen Filme spielten zumeist in Palästina. Jetzt gehen Sie in die Welt und zeigen, dass Palästina überall ist. Was hat Sie an dieser Perspektivänderung interessiert?
It's not exactly that my previous films were about Palestine. It was set in Palestine, Israel.
Also ich würde nicht sagen, dass all meine vorherigen Filme immer über Palästina waren. Für mich war das eher Palästina in Israel. Aber das Kino reist ja bekanntlich und ich trage mich schon lange mit der Idee herum, mein nomadisches Leben, das ich führe, das mich bis nach New York oder Paris geführt hat, irgendwie auch filmisch zu thematisieren. Und mich hat dabei eben interessiert, was für eine Stimmung herrscht an diesen vielen Orten, an denen ich lebe. Weil es ist ja etwas passiert mit der Welt in letzter Zeit. Die Spannungen haben ja ungemein zugenommen. Und wenn man sich beispielsweise heutzutage irgendwo an einen Flughafen begibt, dann spürt man das. Nämlich alles hat sich so wahnsinnig militarisiert. Das hat mit diesen zunehmenden Spannungen in der Welt natürlich zu tun. Und daher ähneln die Orte, an denen ich heute gedreht habe, oft dem Ort, von dem ich eigentlich herstamme. Und der Humor ist natürlich an jedem Ort ein bisschen anders. Aber es ist eben offensichtlich, dass er viel mit der Weltlage zu tun hat. Insgesamt würde ich dennoch behaupten, dass ich bisher meinen lustigsten Film gedreht habe.
I mean, if I think about the film, I think it is my funniest film that I have made.
Es ist sehr viel visueller Humor. Ihr Protagonist, gespielt von Ihnen selbst, streift durch die Welt und beobachtet, wie sich Panzer durch die engen Straßen von Paris schieben oder wie er beim Autofahren von einem Polizeiwagen überholt wird, in dem eine gefesselte Frau sitzt. Es gibt keine traditionelle Erzählstruktur, es ist eher eine Montage. Wenn Sie sagen, dass Sie beobachtet haben, wie die Welt der Situation in Palästina immer ähnlicher wurde, wie haben Sie diese kleinen Szenen, diese Vignetten gesammelt und sie dann montiert?
Well, the way I work is I don't start from the position of I want to make a film about this or about that. I start from the very basic and essential challenge is how to compose an image that has pleasure.
Ich arbeite ja nie so, dass ich mir sage, ich möchte einen Film über ein gewisses Thema drehen, sondern bei mir ist es so, dass ich mich immer frage, welches Bild möchte ich sehen, welches Bild macht mir Spaß. Da bin ich eher wie ein Maler, der ein Tableau malt, wie ein Maler in einer Galerie. Und ich mache mir Notizen und einige Notizen mache ich mir seit Jahren und das sind immer auch Bilder, die ich dann im Kopf habe und die dann zu einer Geschichte in einer Geschichte oder zu einer Geschichte in einer Szene werden. Ich nenne das eine sublimierte Montage und das unterscheidet sich natürlich sehr vom konventionellen Kino, das meiner Meinung nach die Intelligenz des Zuschauers untergräbt. Kino, das ist ja gerade das Erzählen in Bildern und das Lesen von Bildern.
Es heißt immer, dass Sie sehr stark vom Stummfilm beeinflusst sind. Stimmen Sie zu?
No, not at all. No, but I can see why this idea might come.
Eigentlich hat mein Kino überhaupt nichts mit dem Stummfilmkino zu tun. Ich verstehe aber, warum man das immer wieder behauptet. Dieses Missverständnis mit dem Stummfilm entsteht nur dadurch, dass es in meinen Filmen sehr wenige Dialoge gibt. Ich meine, sehr wenig verbale Dialoge. Denn der Film hat ja viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Die Stille ist zum Beispiel eine Filmsprache, die Musik ist eine weitere Filmsprache. Und ich würde von einer Vielsprachigkeit im Film sprechen, die aber nicht auf der Verbalisierung der Dialoge beruht. Weil ich finde, dass die verbale Sprache im Kino eigentlich missbraucht wird, Informationen an den Zuschauer weiterzugeben, die er eigentlich gar nicht braucht, weil die Informationen sich ja bereits in den Bildern befinden. Und deswegen bin ich eben der Meinung, dass man mit zu viel verbalen Dialogen im Kino die Schönheit der Bilder und die Schönheit des Kinos, der Sprache des Kinos irgendwo auch zerstört.
Into the film and what it means and why it was made and all of that. And this is not interesting for cinema.
Speaking of verbal language. Apropos Dialoge im Film. Ihr Protagonist, also Sie, sagen nur zwei Sätze im ganzen Film. Einmal sitzen Sie im Taxi in New York und werden gefragt, woher Sie kommen, und Sie antworten, Nazareth. Und Sie sagen, ich bin Palästinenser. Läuft es darauf hinaus, dass die Leute letztendlich nur an dieser Information und bei ihrer Person interessiert sind?
I mean, I would say yes, I said these couple of words, but they're not even...
Ja, das sind Worte, die ich sage, und zum ersten Mal ist die Figur, die ich in meinen Filmen spiele, überhaupt in der Lage, Worte zu sagen. Ich habe ja bisher in meinen Filmen noch nie gesprochen. Es ging mir aber eigentlich mehr darum, einen gewissen Rhythmus damit auch auszudrücken. Aber natürlich geht es hier um die Frage der Identität, und gewisserweise ist das natürlich auch politisch, weil wer sind wir Palästinenser denn eigentlich? Wir leben innerhalb der Grenzen Israels, eines Staates, dessen Pass wir zwar besitzen, aber mit dem wir sonst nichts anfangen können. Und wir Palästinenser sind ja auch nicht Teil dieses Staates, sondern wir sind besetzt worden. Wir leben immer noch in einem besetzten Land. Und mittlerweile ist diese Besatzung allerdings psychologisch und wirtschaftlich. Und das zeige ich auch zu Beginn des Films, weil ich Nazareth wie eine Art gewalttätiges Ghetto darstelle. Und dieses Element war mir durchaus wichtig. Es sollte aber nicht ein Film nur über Palästinenser werden, weil in gewisser Weise, egal wo wir heutzutage in der Welt leben, wir sind alle in gewisser Weise besetzt. Wir leben alle in einer Form von Besatzung. Wann immer wir Polizeisirenen hören, machen wir das Radio an, versuchen herauszubekommen, was nun schon wieder passiert ist. Und ich möchte aber in meinem Film nicht die Gewalt zeigen, sondern ich möchte mit Humor versuchen, Hoffnung mitzuteilen. Hoffnung in einer eigentlich verzweifelten Situation. Aber es ist wichtig zu zeigen, dass das Leben nach wie vor möglich ist und dass es nach wie vor Momente der Hoffnung und auch der Zärtlichkeit gibt im Leben.
We can still have a moment of tenderness.
Yes, and maybe also Gewalt ist ja auch im Kino schon so viel gezeigt worden, und in gewisser Weise spielen sie auch mit den Erwartungen der Zuschauer, oder? Indem sie zum Beispiel Polizisten in Paris zeigen, die in einer Reihe etwas bedrohlich die Straße entlang patrouillieren, und plötzlich löst sich die Formation auf und es wirkt wie ein kleiner Tanz, den sie aufführen auf ihren Segways.
Ich habe mich in meinem Film ja immer mit Autoritäten, mit Machtstrukturen auseinandergesetzt und bin dabei eigentlich immer ähnlich verfahren. Autoritäten basieren ja nur darauf, dass sie Angst ausstrahlen. Und ich möchte das untergraben, und ich fände es kontraproduktiv, eben auch ihre Gewalt auch noch darzustellen, sondern ich möchte dieser Gewalt in gewisser Weise ja auch den Rücken kehren. Und ich finde, Gewalt im Kino zu zeigen, verstärkt letztendlich nur die Gewalt, und das wird redundant. Ich habe da andere Mittel, die ich für sehr viel subtiler und witziger halte, und das ist beispielsweise Absurdität oder Humor zu zeigen und nicht so etwas Vulgäres darzustellen, was man viel zu oft im heutigen Kino sieht.
In a vulgar, you know, cinematic way.
Sie arbeiten viel mit kunstvoll arrangierten Tableaus, in denen nur wenige Menschen zu sehen sind. Abgesehen von einem Gefühl der Bedrohung gibt es auch eines der Einsamkeit, der Entfremdung, der Ortslosigkeit.
Oh, absolutely. I mean, first of all, it is maybe part and parcel
Nun, das ist eine Art und Weise, wie ich Bilder komponiere. Ich mag eigentlich ein Bild, was fast nackt ist, in dem sich eher so leere Orte befinden, in dem auch die Ruhe noch eine sehr große Rolle spielt, weil der Lärm der Realität, der interessiert mich eigentlich nicht. Ich möchte eher diesem Lärm der Realität in gewisser Weise eine Referenz erweisen, ohne ihn darzustellen. Und wenn Sie jetzt auf Paris anspielen, diese leeren Straßen, das war eine ästhetische Notwendigkeit für mich, weil meine Figur kommt ja plötzlich in Paris an und Paris ist wie ausgestorben. Und was er nicht weiß, meine Hauptfigur, ist eben, dass es sich um den Nationalfeiertag, den 14. Juli und die Militärparade handelt und dass deshalb die Straßen so leer sind. Gleicherweise wollte ich damit eine sehr seltsame, auch bedrückende Atmosphäre schaffen und irgendwie die Gewalt evozieren und irgendwie zeigen, dass man in einem Land sich befindet, das dem Land ähnelt, was das Kriegsrecht vielleicht ausgerufen haben könnte.
Sie reflektieren im Film auch über ihre Rolle als Filmemacher. In einer Szene gehen sie mit einem neuen Projekt zu einem Filmproduzenten in Paris. Aber der findet, dass zu wenig palästinensische Realität in dem Konzept vorkommt und lehnt es ab. Das ist wahrscheinlich eine Situation, die für Sie nicht ganz unbekannt ist, oder?
Yes, this happened to me. And it happened to me when I tried to produce my first film.
Ja, das ist mir wirklich mit meinem ersten Film passiert. Und das ist natürlich sehr paradox, weil es hat etwas von einem rassistischen Diskurs. Und das passiert nicht nur Palästinensern. Das passiert auch in Genderfragen, wenn es darum geht, ob Frauen Filme machen sollen. Das passiert auch, wenn es um Rassismus geht, um Afroamerikaner oder die sogenannte, in Anführungszeichen, dritte Welt. Das sind postkoloniale Diskurse, die da in gewisser Weise immer wieder zurückkehren. Und interessanterweise kommen diese Vorbehalte nicht aus der rechten Ecke, sondern eher aus dem linken politischen Spektrum. Und das ist natürlich auch meinerseits eine Kritik an dieser liberalen Linken, die sich immer so darstellt, als würde sie die Ungerechtigkeit der Welt bekämpfen wollen. Aber letztendlich geht es auch um ihre Macht, die sie bewahren wollen und die den Status quo letztendlich aufrechterhält.
But this is the situation. It's usually they who are maintaining the status quo.
Vom Gießen des Zitronenbaums, so heißt der neue Film von Elia Suleiman und er läuft ab Donnerstag im Kino. Christian Bern spult wieder vor und bei ihm geht es heute um einen Dokumentarfilm, der von den Eigenarten des Klavierunterrichts erzählt, um eine russische Splatter-Satire und um eine Filmbiografie über Deutschlands ersten Rockstar.
Bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband.
Das Hamburger Konzert 1973 wird zum Durchbruch. Zwar hat sich Udo Lindenberg aus Angst vor dem Auftritt so betrunken, dass er gleich am Anfang die Showtreppe runterfällt, aber das Publikum jubelt. Das Biopic Lindenberg macht ein Ding zeigt Deutschlands ersten Rockstar als ehrgeizigen, aber auch von Selbstzweifeln geplagten Künstler. Der Weg war für den westfälischen Klempnersohn steinig.
Es ist ganz wichtig, dass du eine Sache ganz schnell kapierst.
Ja, was?
Wir Lindenbergs werden Klempner und sonst nix.
In Rückblenden erzählt der Film von Lindenbergs Kindheit und dem schwierigen Verhältnis zum Alkoholikervater, der dem Sohn in einer Wachenstunde ein Schlagzeug schenkt. Udo spielt früh in Jazzbands. Mit 17 wird er als Schlagzeuger für die amerikanische Truppenbetreuung in Libyen engagiert. Dann folgt Hamburg. Hier spielt er in Striplokalen und hat Ambitionen.
Ich will nur nicht so sein wie einer von den Tröten, die alle den gleichen scheiß Sound haben.
Regisseurin Hermine Hundgeburt schildert den wechselhaften Karriereweg mit viel Zeitkolorit. Dieser bunte Bilderbogen von den 50er bis durch den 70er Jahren vermittelt auf Dauer mehr Disney-Charakter als authentisches Lebensgefühl. Die libysche Wüstenstadt sieht aus wie die Kulisse eines Films aus Kolonialzeiten. Und auch den Figuren fehlt Tiefe. Der Lindenberg-Darsteller Jan Bülow passt zwar typmäßig, aber eine echte Entwicklung kann man bei ihm trotz aufregender Lebensstationen nicht feststellen. Stattdessen wird, wie üblich in deutschen Künstlerbiografien, der unbedingte Drang, nach oben zu kommen, als entscheidender Antrieb strapaziert. Und als Erklärungsmuster für seinen schwierigen Charakter bekommt man küchenpsychologisch Kindheitserlebnisse vorgesetzt. Für eine so originelle wie stilprägende Musiklegende wie Lindenberg ist der Film ziemlich bieder geraten. Klavierunterricht kann anstrengend sein, bei manchen Schülern geht es langsam, bei anderen ziemlich schnell. Die kleine Rose ist ein Wunderkind, sagt die Lehrerin. Der irische Dokumentarfilm Klavierstunden zeigt Klavierschüler jeden Alters. Neben Hochbegabten sind faule Jugendliche dabei wie Eric, sowie engagierte Schülerinnen wie Angie, für die das Klavier Lebenselixier ist.
To me, it's my escape from everything.
Angie leidet an einer Muskelkrankheit, der Klavierunterricht ist für sie eine Flucht aus dem Alltag. Der Dokumentarfilmer Ken Wardrop führt nicht nur sehr verschiedene, teils lustige Unterrichtsansätze vor, etwa bei einer Nonne, die sehr heiter unterrichtet, selbst aber, wie sie erzählt, früher von ihrer Lehrerin Stockschläge auf die Finger bekam. Wardrop zeigt den Klavierunterricht als soziales Biotop, das auch über den Klavierunterricht hinausweist. Eine Lehrerin wurde von ihrem Schüler zum Kickboxen motiviert. Dieser charmante, wenn auch arg dem gutbürgerlichen Milieu verhaftete Film zeigt, was für eigene, aus dem Alltag fallende Erlebnisse Klavierstunden sein können. Der junge Mann vor der Tür stellt sich als Freund der Tochter vor. Sie ist nicht da, aber der mürrische Vater lässt Matvi herein. Er merkt schnell, dass mit dem nervösen Gast etwas nicht stimmt. Dazu war der Vater lange genug Polizist. Er holt die Knarre und stellt Matvi zur Rede. In dem Moment kommt die Mutter rein. Matvi will fliehen, es beginnt ein mörderischer Kampf. Die russische Splatter-Psychokomödie Why Don't You Just Die beginnt als bizarre Gewaltorgie. Matvi bekommt den Fernseher auf den Kopf und einen Bohrer ins Bein, doch übersteht alles. Regisseur Kirill Sokolov hat nicht nur einen lustigen Splatterfilm, sondern eine Satire mit doppeltem Boden gedreht. In Rückblenden erfährt man, dass die Tochter Matvi zum Mord an ihrem Vater angestiftet hat. Die Tochter sagt, ihr Vater habe sie als Kind missbraucht. Im Laufe des blutigen Kammerspiels kommen weitere dunkle Flecken zum Vorschein. Sokolov spielt in seinem furiosen Filmdebüt raffiniert mit den Genres. Mal bekommt der Film den Duellcharakter eines Italo-Westerns, dann spitzt sich das Pathos der Dialoge zum klassischen Bühnendrama zu. Und wie schon in Leta wird die Musikszene im Leningrad der 80er Jahre und dem Drogendrama Acid glänzt Alexander Kuznetsov in einem Film, der von der verlorenen Jugend einer verrotteten Gesellschaft erzählt und wieder einmal zeigt, wie vital das junge russische Kino ist.
Why Don't You Just Die, Klavierstunden und Lindenberg macht dein Ding. Das sind die Filme, die Christian Bernd vorgespult hat. Sie laufen am Donnerstag im Kino an.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
In einem Meeting gab es den Vorschlag von einer Schauspielerin, dass wir so etwas wie einen Stunt-Koordinatoren für Sexszenen brauchen. Wir nennen sie Intimitätsberaterin. Sie geht mit den Darstellerinnen am Tag vorher die Szenen durch und erklärt genau, was man machen kann, was im Vertrag steht und was man auch ablehnen darf.
And this is what your contract says. Do you still feel comfortable with that? Because you don't have to do it.
Die US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal über Stunt-Koordinatoren für Sexszenen bei der Serie hier The Deuce. Ein Beispiel dafür, was sich im Zuge von MeToo im US-amerikanischen Filmgeschäft getan hat. Um die Situation für Frauen in Hollywood und auch in Deutschland. Darum geht es gleich hier in Vollbild. Viel Spaß. Es ist nicht meine Schuld, nicht wo ich war, nicht wie ich mich anziehe. Du warst der Vergewaltiger. So klang es gestern vor dem Gericht in New York, wo seit Anfang der Woche der Prozess gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein läuft. Mit einem Flashmob haben gestern zahlreiche schwarz gekleidete Frauen demonstriert. Seit dem Skandal um Harvey Weinstein ist klar, es braucht dringend Aufklärung und Strafverfolgung bei sexualisierter Gewalt. Aber es muss sich auch das ganze Studiosystem in Hollywood ändern. Mehr Frauen müssen vor und hinter der Kamera und in wichtigen Jobs in der Industrie arbeiten. Was sich in dieser Hinsicht in der vergangenen Zeit in den USA getan hat, das hat Katharina Wilhelm in Los Angeles recherchiert.
Schauspielerin Frances McDormand hatte zwei wichtige Worte, die sie in ihrer Oscar-Dankesrede 2018 dem Publikum mitgeben wollte.
I have two words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion Rider.
Inclusion Rider. Das ist eine Vertragsklausel, in der beispielsweise Schauspieler von Regisseuren oder dem Studio verlangen können, dass der Schauspielstab und die Produktionscrew eines Films möglichst divers aufgestellt sind. So soll sichergestellt werden, dass nicht nur weiße Männer vor und hinter der Kamera arbeiten. Die Idee geht auf Dr. Stacy Smith zurück, Vorsitzende der Inklusionsinitiative der Universität UC Annenberg in Los Angeles.
To ensure that women and people of color are considered
So soll sichergestellt werden, dass Frauen und People of Color, also Menschen unterschiedlichster Hautfarbe, mitarbeiten. Mit dieser klaren Vertragssprache wollen wir, dass, wenn es um Einstellungsgespräche oder Castings geht, auf Vielfältigkeit geachtet werden kann. Obwohl Frances McDormand so eindringlich auf die Möglichkeit der Frauenförderung hingewiesen hat, bis jetzt nutzen offenbar nur wenige die Vertragsklausel, wie eine Recherche der Zeitung New York Times Mitte 2019 aufzeigte. Nur eine Handvoll Schauspieler wie zum Beispiel Brie Larson oder Michael B. Jordan bekundeten öffentlich, dass sie den Inclusion Rider nutzen wollten. Nach außen gab es viel Zustimmung für das Thema Frauenförderung in Hollywood. Aber wie sieht es aus, wenn man sich die genauen Zahlen anschaut? Stacey Smith, die den Inclusion Rider formulierte, hat in einer gerade veröffentlichten Studie festgestellt, dass es zumindest mehr Regisseurinnen in amerikanischen Filmen gegeben hat. Nachdem es in den letzten Jahren nur etwa um die 4% waren, sei die Zahl der weiblichen Regisseurinnen auf nun 10,6% gestiegen. Ein Grund zum Jubeln sind diese Zahlen wohl immer noch nicht. 10% scheint etwas lachhaft. Und die Frauen, die vertreten sind, sind zum größten Teil weiß. Zu den wenigen Ausnahmen in Hollywood, deswegen auch Einhörner genannt, zählt Victoria Mahoney. Sie war ein wichtiger Teil des neuen Star Wars Films Der Aufstieg Skywalkers. Mahoney war als Second Unit Regisseurin für viele Action-Szenen in Star Wars verantwortlich. Ein Job, den sonst fast nur männliche Regisseure machen. Und nicht wie sie eine schwarze Frau. Warum vor allem Männer eingestellt werden? Dafür gäbe es zwei Gründe aus ihrer Sicht, erklärt Mahoney im Interview mit dem öffentlichen Radiosender NPR.
It happens because there's an extreme comfort and I will say probably laziness.
Zum einen ist es einfach eine extreme Form von Bequemlichkeit oder sogar Faulheit, wie Menschen eingestellt werden. Die Leute lehnen sich oft nach links oder nach rechts und wer immer gerade nebenan wohnt oder wen sie über ihre Kinder in der Schule kennen, wird genommen. Es scheint, sie haben eine Liste, auf der sie sagen, okay, der Typ und noch der andere Typ. Zum anderen liegt es auch an den Produzenten, den Studiochefs. Offenbar werden diese nicht so oft mit Zahlen konfrontiert. Denn immer wenn wir ihnen Infos geben, wie wenig Frauen involviert sind, gerade in die technischen Jobs, scheint sie das zu überraschen. Das ist eine brandneue Info für sie. Dass Mahoney Star Wars drehen konnte, das lag an Hauptregisseur J.J. Abrams, der sie gezielt ins Team holte. Und das lag wahrscheinlich auch am Einfluss seiner Frau, Producerin Katie McGrath, die mit in der Time's Up-Bewegung involviert ist.
But their time is up.
Their time is up.
Das war Oprah Winfrey, eine der mächtigsten Frauen im Showbusiness, 2018 bei den Golden Globes. Sie ist eine der Gründerinnen der Time's Up-Bewegung. Time's Up will vor allem sexuelle Gewalt in Hollywood eindämmen und ahnden. Ein Fonds unterstützt dabei Frauen finanziell, wenn sie sich zum Beispiel keinen Anwalt leisten können. Bisher habe Time's Up nach eigener Aussage so etwa 4000 Frauen zu einem Anwalt verholfen. Es wird wohl Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte dauern, bis sich das System in Hollywood wirklich ändert. Und dass Inklusion und Diversität nicht als Trend verstanden werden, sondern als etwas, was auch dem Zuschauer nutzt, in dem interessante und vielfältige Geschichten erzählt werden.
Katharina Wilhelm über Hollywoods Versuche, Frauen zu fördern. Um Quoten und Netzwerke in Hollywood ging es gerade. Jetzt wollen wir nach Deutschland schauen. Wie steht es um Deutschland, wenn es darum geht, Frauen zu fördern? Darüber sprechen will ich mit Susanne Bieger. Sie ist Dramaturgin und leitet zusammen mit Bernhard Karl das Berliner Filmfestival Around the World in 14 Film. Außerdem ist sie sehr aktiv in der Förderung von Frauen im Film als Mitglied von ProQuote Film von WIFT, einem internationalen Business-Netzwerk für Frauen in der Film- und Fernsehbranche und den digitalen Medien und dem Mentoring-Programm Into the Wild. Guten Tag, Susanne Bieger.
Hallo.
Lassen Sie uns erst beginnen mit MeToo. Anfang 2018 kam MeToo auch nach Deutschland mit dem Fall Dieter Wedel. Dem Regisseur wird Vergewaltigung vorgeworfen. Später gab es Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch den WDR-Fernsehfilmchef Gebhard Henke. 2018 wurde sehr stark diskutiert. Seitdem ist es in Deutschland ruhig geworden. Die Diskussion scheint eingeschlafen. Ist es so? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich glaube nicht, dass sie eingeschlafen ist, aber es ist definitiv ruhig geworden, sehr ruhig, viel zu ruhig. Und deshalb glaube ich, dass auch der Prozess jetzt gegen Harvey Weinstein auch natürlich ein Signal sendet nach Deutschland, dass wir auch hier wieder mehr drüber sprechen müssen, wie wir mit sexualisierter Gewalt umgehen.
Sehen Sie da Anzeichen? Der Fall Dieter Wedel läuft immer noch, aber es wird kaum darüber berichtet. Warum ist es so wenig in deutschen Medien?
Ich denke, dass es in Deutschland viel mit einer, bei uns gibt es eine Schweigekultur. Man spricht über solche Dinge nicht gerne. Natürlich möchte niemand am Status quo was ändern. Man muss sexualisierte Gewalt natürlich auch immer als Instrument sehen, um eine bestimmte Struktur weiterzuerhalten. Ich glaube aber trotzdem, dass sich bei uns einiges tut. Ich meine, 2016, dieser neue Grundsatz, Nein bedeutet Nein, war schon mal ein richtiger Schritt. Und letztes Jahr wurde die Vertrauensstelle Themis eingerichtet. Unter anderem Barbara Rohm ist da ja stark involviert. Und ich glaube, es passiert also doch schon was und es geht da auch in die richtige Richtung und da muss es auch hingehen, weil solche Vertrauensstellen sind der erste Schritt und extrem wichtig.
Eine andere Sache ist es ja auch, die Strukturen überhaupt zu ändern, mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Da sind natürlich auch Förderprogramme ein Teil davon, Mentoring-Programme. Sie sind im Team eines solchen Mentoring-Programms Into the Wild. Was ist da die Idee dahinter?
Der Gedanke dahinter ist zum einen, den Filmstudenten den Schritt in die Branche zu ermöglichen oder zu erleichtern. Der zweite Schritt ist einfach auch, andere Stoffe zu fördern, Frauenstimmen zu fördern. Und dann der dritte Teil davon ist eben ganz wichtig, dieses Netzwerk, dieses Bandenbilden, das bei Frauen ja angeblich nicht stattfindet, bei Männern hingegen schon.
Angeblich nicht stattfindet. Was ist denn da Ihre Erfahrung, was dieses Bandenbilden angeht?
Also Studien haben ja gezeigt, dass Frauen das eben nicht machen. Es war, glaube ich, eine FFA-Studie, die das gezeigt hat. Und ich denke, das ist was, was wir üben können und üben müssen. Und wenn wir das tun, dann funktioniert das auch sehr gut. Also ich kann da für Into the Wild sprechen. Und das hat im ersten Jahrgang sehr gut funktioniert, funktioniert weiterhin sehr gut, weil die Idee war ja auch, dass die Frauen nicht nur während dieses Mentoring-Jahres, sondern auch danach zusammenarbeiten in verschiedensten Formen und das findet definitiv statt. Und wir haben zum Beispiel auch wirklich Erfolge erzielt. Eine Teilnehmerin, Janet Lederer, hat den First Steps Award für bestes Drehbuch gewonnen 2018. Anna Koch und Julia Lemke haben ihr Projekt Glitzer und Staub fertiggestellt und feiern jetzt in Saarbrücken beim Ophüls-Preis ihre Premiere. Und Sarah Winkstetten ist nominiert für einen deutschen Filmpreis im Bereich Kinderfilm. Also ich glaube, da ist sehr viel da und das muss nur weiter unterstützt werden. Dann geht das schon in die richtige Richtung.
Sie fahren ja auch nach Sundance regelmäßig zum dortigen Festival. Da gibt es auch ein Programm Women at Sundance. Wie nehmen Sie die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA wahr, was die Präsenz von Frauen im Film angeht oder die Vernetzung?
Also ich habe ja auch in den USA studiert. Ich glaube, dass in den USA ist man ein paar große Schritte weiter, weil dort nicht mehr von einem Feminismus gesprochen wird, sondern von Feminismen, dass man eben diese Dinge gemeinsam diskutiert, weil man kann zum Beispiel die Diskriminierung einer Woman of Color ist ganz anders als die Diskriminierung einer weißen Frau, eine Muslima, da spielen noch andere Dinge mit rein. Soziale Herkunft spielt mit. Das muss meiner Meinung nach alles mit diskutiert werden, weil wir wollen ja als Frauen nicht jetzt ein privilegiertes weißes System reproduzieren, das für weiße Männer funktioniert hat. Wir wollen ja ein System, das Gleichberechtigung von allen ermöglicht. In Sundance aber fällt schon stark auf, dass das eben schon wirklich viel weiter ist, diese Diskussion. Denn dort fällt auf, dass, also zum Beispiel, ich habe die Zahlen für dieses Jahr jetzt noch nicht angeguckt, aber letztes Jahr waren die über 50%, was den Frauenanteil anging. Innerhalb des Frauenanteils war dann aber wiederum der Anteil von Filmen von Women of Color, von Frauen aus dem LGBT-Plus-Bereich war deutlich höher, als das bei uns der Fall ist. Also es war eine sehr diverse Gruppe an Frauen, die dort ihre Filme gezeigt haben. Und das finde ich schon sehr wichtig.
Was könnte denn Deutschland diesbezüglich noch lernen, außer dieser Diversität, sich da noch mehr drauf zu konzentrieren?
Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, es müssen weiterhin Zahlen erhoben werden und einfach auch aufzeigen, wie die Rollenverteilung aussieht vor und hinter der Kamera, in welchen Gewerken. Ich glaube, wir brauchen dann eben diese Netzwerke, die aufgrund dieser Zahlen eben die Forderungen formulieren. Und dann müssen diese Forderungen eben auch ganz konsequent umgesetzt werden durch die Förderung sowohl auf Länderbasis wie auch deutschlandweit.
Über Strategien der Frauenförderung im deutschen Film habe ich gesprochen mit Susanne Bieger. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Raue, karge Natur, in der Bauern ums Überleben kämpfen und knorrige, wortkarge Männer, die sich darin bewegen. Das ist immer wieder das Setting der Filme von Grímur Hákonarson, etwa in dem Schafdrama Sture Böcke. Auch das neue Werk des Isländers Milchkrieg in Dalsminni spielt in der Provinz. In dem Spielfilm geht es um eine Genossenschaft im Nordwesten von Island, die alle Bauern zwingt, Geschäfte ausschließlich mit ihnen zu machen. Und als ich mit dem Regisseur gesprochen habe, hat er mir zunächst von den realen Hintergründen dieser Geschichte erzählt.
It is like entirely based on true events.
Der Film basiert vollkommen auf einer wahren Geschichte. Diese Genossenschaft gibt es tatsächlich, in einer Gemeinde im Nordwesten von Island. Es ist ein mächtiges Unternehmen, das alles kontrolliert. Wenn alle Menschen von einem Unternehmen abhängig sind, dann schafft das eine sehr spezielle Atmosphäre. Darüber wollte ich einen Film machen.
Special atmosphere, like when everyone is dependent on like one company. So I wanted to make a film about that, you know.
Die Grundidee einer Genossenschaft ist ja, dass das Kollektiv über das Individuum gestellt wird. In Ihrem Film beschreiben Sie, wie die Genossenschaft ein Monopol bildet, wie sie protektionistisch arbeitet gegen die Hauptstadt Reykjavik. Inwiefern hat sich dieses Unternehmen von ihrer guten Grundidee entfernt?
Ja, ich glaube, die Idee der Genossenschaft ist gut, aber in unserem Fall ist es so, dass die Macht zentralisiert wurde und nur noch wenige Menschen das Unternehmen kontrollieren und sich dabei immer weiter von den Bauern entfremdet haben. Im 19. Jahrhundert, da gab es in Island eine große Bewegung von Genossenschaften und es war ein bisschen wie ein Staat im Staat. Die Idee kollabierte dann in den 1990er Jahren. Die Genossenschaften gingen bankrott und nur die eine im Nordwesten Islands, die ist übrig geblieben. Der Chef dieser Genossenschaft war und ist ein cleverer Geschäftsmann und er hat sie am Leben gehalten und sie ist weiter gewachsen. Und er kontrolliert alles.
Sie beschreiben im Film die Atmosphäre, die eine solche Situation schafft. Der Film beginnt damit, dass ein Mann Selbstmord begeht. Und es stellt sich heraus, dass er als Spitzel für die Genossenschaft gearbeitet und die Namen derjenigen weitergegeben hat, die Geschäfte mit anderen Unternehmen gemacht und Waren direkt aus Reykjavik gekauft haben. Nach dem Tod findet die Witwe Inga die ganze Geschichte heraus und kann es kaum glauben. Sie fängt an, die Mafia-Methoden zu kritisieren und zu bekämpfen. Aber vom Typ her ist sie keine typische Aktivistin. Mit welcher Einstellung geht sie in diesen Kampf?
Sie war von Anfang an kein Fan der Genossenschaft. Aber ihr Mann hat die Idee unterstützt. Und er war auch verantwortlich für ihren eigenen Bauernhof. Als Inga herausfindet, dass die Genossenschaft ihren Mann dazu benutzt hat, für die eigenen Belange zu spionieren, da will sie erst wegziehen. Aber sie beschließt dann doch zu kämpfen, um ihre eigene Würde zu retten und auch um andere davor zu bewahren, dass sie in eine ähnliche Situation kommen. Sie will, dass alle wissen, was ihrem Mann widerfahren ist.
To the society, let people know what happened to her husband and so try to protect others, you know.
Und sie tut das, indem sie etwas bei Facebook postet. Das scheint erst einmal kein offensichtlicher Weg zu sein für jemanden, der auf einem Bauernhof in einer extrem ländlichen Umgebung wohnt.
Ja, aber 90% aller Isländer sind bei Facebook, also auch die Menschen auf dem Land. Es gibt nicht so viel soziale Aktivität dort und als Mittel gegen die Einsamkeit sind die Menschen sehr aktiv in den sozialen Medien. Inga ist in der Hinsicht eine sehr durchschnittliche ländliche Frau. Sie schreibt Kurzgeschichten bei Facebook und sie postet Dinge. Es ist eine sehr übliche Art und Weise, in Island seine Meinung zu äußern. Und es ist auch üblich, dass Zeitungen bei Facebook gucken. ob sich da etwas für eine Geschichte eignet. Das ist vielleicht eine sehr spezielle isländische Sache.
Die Menschen im Dorf erfahren also auf diese Weise, was mit Ingers Mann passiert ist. Und sie reagieren nicht gerade begeistert. Wie würden Sie Ingers Verhältnis zur Bevölkerung beschreiben und wie wandelt sich dieses Verhältnis?
Yeah, I always saw Inga like her husband is.
Ingas Mann ist auf dem Bauernhof groß geworden und hatte eine enge Beziehung zu den Menschen in der Umgebung. Auch wenn es der Film nicht thematisiert, habe ich mir Inga immer als eine Außenseiterin vorgestellt. Es ist ungewöhnlich, dass jemand so deutlich Kritik an der Gesellschaft äußert. Als sie es tut, nehmen alle an, dass das mit dem Tod ihres Mannes zu tun hat, dass sie eine bittere Frau geworden ist, dass sie trauert. Und die Menschen haben Angst, sie zu unterstützen. Aber sie macht weiter und als die Bewohner sehen, dass sie nicht aufgibt und dass ihre Proteste immer größer werden und auch die Medienaufmerksamkeit zunimmt, da wachen die Bewohner auf und fangen an, sie zu unterstützen.
She gets more media attention than slowly and slowly the community wakes up.
Aber die Genossenschaft schaut sich das nicht untätig an, sondern versucht, Inga einzuschüchtern. Sie benutzen dabei nicht gerade saubere Methoden. Es erinnert ein bisschen an die Mafia. Ihr Film hätte diesen Weg noch weiter verfolgen und ein Mafia-Film werden können, ist es aber nicht. Sie spielen lediglich mit dem Genre. Wie weit wollten Sie dabei gehen?
Yeah, I could have like done it more extreme, you know, and but I didn't want to go outside of the Icelandic reality, you know.
Ich hätte alles viel extremer darstellen können, aber ich wollte nicht über die isländische Realität hinausgehen. Der Film bewegt sich innerhalb dieser Wirklichkeit. Das heißt, ich bin so weit gegangen, wie ich konnte, mit den Mafia-Methoden. Aber Island ist ein kleines Land und bei uns gibt es keine Waffen. Menschen kommen vielleicht zum Haus und bedrohen jemanden oder sie schreiben einschüchternde SMS. Aber mehr auch nicht. Ich erinnere mich, als ich das Drehbuch geschrieben habe, da war die Reaktion von Nicht-Isländern, die das Drehbuch gelesen hatten, dass die Genossenschaftschefs nicht böse genug wären. Aber ich wollte nicht diese isländische Wirklichkeit verraten. In Island ist der Film schon erschienen. Und die Isländer, auch die im Nordwesten, die finden, dass er sehr glaubwürdig ist.
Auch die Menschen der Region finden ihn glaubwürdig. Inwieweit steht die Geschichte auch stellvertretend für etwas Größeres in der isländischen Gesellschaft?
Yeah, I see it as a metaphor for Icelandic society. You know, I think the Icelandic society has a lot of elements that.
Ja, ich sehe es als Metapher für die isländische Gesellschaft. Es gibt Korruption im Land. Nur wenigen Menschen gehören viele Unternehmen. Sie bestimmen die Wirtschaft. Es ist sehr monopolistisch. Island ist ein kleines Land, sodass die Region schon auch stellvertretend für das ganze Land steht. Es ist natürlich auch eine universelle Geschichte. Es hat auch mit den politischen Entwicklungen in vielen Ländern zu tun. Den faschistischen Tendenzen in der US-amerikanischen Politik. Oder etwa dem Umstand, dass Demokratien immer autoritärer werden.
Democratic societies are becoming more sort of authoritarian, you know.
Sie haben gesagt, dass Inga ein bisschen eine Außenseiterin ist. Inga erwähnt im Film, dass sie eigentlich immer in den Süden des Landes ziehen wollte. Wie ist das Verhältnis zwischen dem Norden und dem Süden Islands?
In Island gibt es eigentlich nur eine wirkliche Stadt, Reykjavik. Der Rest ist ländliche Gegend. Es gibt eine große Kluft zwischen der Stadt und der Landbevölkerung. Und in den letzten Jahrzehnten gab es auch eine große Landflucht. Viele Menschen sind in den Süden gegangen, also in die Stadt. Ingas Kinder sind in die Stadt gezogen. Und am Anfang des Films haben Inga und ihr Mann große Schulden. Es ist nicht das Leben, das sie will, und sie will etwas ändern.
Sie scheinen sich in Ihren Filmen mehr fürs Landleben als fürs Stadtleben zu interessieren. Auch Ihr letzter Film Rams spielte auf dem Land.
Ja, ich habe eine starke Beziehung zum Landleben. Mein Vater ist auf dem Bauernhof groß geworden und ich habe als Kind lange auf dem Land gelebt. Ich kenne das Land dort gut und ich habe ein größeres Gespür für Figuren, für Charaktere, wie sie aussehen und wie sie sich benehmen. Und ich bin der Meinung, es gibt interessante Geschichten auf dem Land, die noch niemand erzählt hat. Und ich wollte sie erzählen.
Ja, und eine solche Geschichte vom isländischen Land erzählt der neue Film von Grímur Hákonarson, Milchkrieg in Dalsmynni. Der läuft jetzt im Kino. Zwei Golden Globes gingen Anfang der Woche an den britischen Regisseur Sam Mendes. Von ihm stammt das Weltkriegsdrama 1917, das am Donnerstag nun auch bei uns ins Kino kommt. Es ist die Geschichte zweier Soldaten, die durch die Schützengräben des Ersten Weltkriegs rennen, um eine entscheidende Nachricht an ein zurückgefallenes Bataillon zu überbringen. Kameramann war auch bei diesem Sam Mendes-Film Roger Deakins, so wie schon bei Jarhead – Willkommen im Dreck und dem James-Bond-Film Skyfall. Gedreht haben Mendes und Deakins den ganzen Film als eine Folge von 7- bis 10-minütigen Einstellungen, die durch unsichtbare Schnitte die Illusion einer einzigen Einstellung vermitteln. In der Fachsprache nennt sich das Ganze One-Shot. Und diese Idee des One-Shots sorgt regelmäßig für Diskussionen. Über Sinn und Unsinn dieses Formspiels spreche ich jetzt mit Patrick Wilinski. Patrick, seit gut 20 Jahren ist es technisch nicht mehr allzu schwer, einen ganzen Film in einer Einstellung zu drehen, egal ob wie bei Sebastian Schippers Victoria ohne und jetzt bei Sam Mendes mit digitalen Schnitten. Was ist jetzt die Wirkung bei 1917?
Also durch das Erzählen in Echtzeit und die Tatsache, dass nur eine Kamerabewegung den ganzen Film gestaltet, wirft uns ja Sam Mendes direkt hinein in diese Schützengräben und löst dazu auch noch jegliche Distanz zu den ja anfänglich zwei Hauptfiguren auf. Das sind aber Effekte, also Echtzeit und erhöhte Subjektivität, die sich bei dem One-Shot automatisch einstellen, weil das uns automatisch zwingt, richtig hineinzugehen in die Figur, die wir sehen. Diese Weltsicht dieser einen Figur bekommen wir richtig aufgedrückt. Das vermittelt im ersten Augenblick so eine gewisse Art von Virtuosität, ist im Grunde aber ein Alibi, meistens um etwas auch zu kaschieren. Vielleicht ja ein leeres Drehbuch oder dass man eben eine andere Figur nicht so weit ausgearbeitet hat wie die Hauptfigur, an die wir uns klemmen. Tatsache ist jedenfalls, dass nichts an der Geschichte von 1917 diesen One-Shot braucht, weil die ganze Geschichte kannst du auch mit sehr klassischem Schnitt erzählen und, das ist meine These, du würdest den gleichen Effekt auch erzielen können. Mich erinnert deshalb der Effekt von Mendes daran, was schon der norwegische Regisseur Erik Poppe in seinem Film Utøya 22. Juli erzeugt hat. Das war ja ein Film, der auch in Echtzeit von dem Massaker auf Utøya erzählt hat. Ihm, genauso wie Mendes, geht es darum, so einen Effekt von virtueller Realität zu erzeugen. Wir erleben quasi diese Realität. Die Frage, die diese Regisseure allerdings nie beantworten, sind so bildpolitische und ästhetische Fragen, nämlich passiert durch diesen One-Shot nicht eine gewisse Trivialisierung des Krieges oder des Verbrechens auf Utøya? Und die Frage ist natürlich auch, welchen Zweck hat das für den Zuschauer außer dieser Subjektivität und der Feststellung, gut, dass ich damals nicht dabei war?
Tatsache ist auch, dass viel darüber geredet wird. Die Wirkung scheint immer noch groß zu sein. Zwei Globes gab es jetzt für Sam Mendes und Alejandro Iñárritu's Birdman, der auf der gleichen Technik wie 1917 basiert, hat mehrere Oscars gewonnen vor ein paar Jahren. Wieso greifen Regisseure eigentlich immer wieder zu dieser Technik?
Weil es ein wirkungsvoller Taschenspielertrick ist. Also jetzt nicht falsch verstehen. Filme wie 1917 oder Birdman, die sind mit sehr viel logistischem Aufwand verbunden. Das ist schon eine Kunst für sich. Und die Macher legen auch sehr viel Wert darauf, dass wir das nie vergessen. Und sie betonen immer wieder, wie schwer das war, alle auf den Punkt hinzubringen, die Schauspieler dahin zu bringen. Aber sie betonen auch, dass diese Kunst jetzt nicht nur der Kunst wegen verwendet worden ist, sondern sie unterstützt immer die Geschichte, die Landschaften, die Figuren kommen in ein neues Verhältnis. Das Problem ist eben, dass sie nie sagen, dass diese Herausforderungen sie sich selbst gemacht haben, weil die beiden Filme Birdman und 1917, das finde ich auch gut, dass du beide erwähnst, die hätte man mit klassischem Schnitt genauso erzählen können. Und hier liegt der eigentliche Grund für diesen Plansequenzen-Fetisch, für diesen One-Shot-Fetisch. Es geht um Anerkennung. Denn lange Zeit waren lange Einstellungen gerade in Hollywood ein Wagnis, unkalkulierbar, kommerziell, riskant. Aber unter den Regisseuren war das so ein Jungspiel und es war vor allem die New Yorker Filmemacherin und Produzentin Christine Vashon, die hat diesen Fetisch des One-Shots, egal ob jetzt bei ganzen Filmen oder bei einzelnen Szenen, als reinen Macho-Move beschrieben. Und ich finde, das trifft es wunderbar. Es gab jahrelang einen inoffiziellen Wettbewerb zwischen Martin Scorsese und Brian De Palma, die sich immer beweisen wollten, im nächsten Film eine noch abenteuerliche lange Einstellung zu drehen. Also ein Macho-Spiel ist das unter dem Motto, wer kann die längste Einstellung machen? Und am Ende beeindruckt das eben die Branche. Und dafür gibt es dann Preise. Schade dabei ist, dass die Länge der Einstellung ebenso viel mehr leisten kann.
Genau. Was geht denn eigentlich noch? Anders gefragt, wann ist die lange Einstellung denn Kunst? Es gibt ja auch viele Festivalfilme, die in langen Einstellungen nahezu baden.
Genau. Und das liegt an diesem Paradox, dass sich Künstler gerne abgrenzen von dem, was gerade im Trend ist. Und all das, wofür die lange Einstellung im Hollywood-Kino steht, also eben, dass sie recht riskant ist, weil man nicht Szenen hat, um eine Szene zu retten und so weiter, das gilt im Arthouse-Kino, im Kunstkino nicht. Und das hat sich schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts etabliert, dass Regisseure wie Antonioni, Tarkovsky, Fassbinder oder Theo Angelopoulos aus Griechenland gezeigt haben, dass man mit langen Einstellungen auch große Kunstmomente erzeugen kann. Das liegt daran, dass die lange Einstellungen für so einen Avantgarde-Künstler billig sind. Man hat nur 5 Szenen, am Ende montierst du sie zusammen, fertig ist der Film. Aber sie zeigen auch, dass es nicht darum geht, nur Echtzeit oder Subjektivität zu erzeugen, sondern man kann in einer langen Einstellung ganze Zeitsprünge vollführen, ohne zu schneiden. Es gibt Rückblenden, Vorblenden. Es gibt die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Zuschauers anders zu lenken. Alles wird plötzlich vielschichtiger. Diese ganze Bildgestaltung wird zur Kunst. Und im Arthouse-Kino gilt bis heute die lange Einstellung, der One-Shot, als Goldstandard. Das ist sehr spannend. Gerade aus Asien kommen die interessantesten Ideen. Und dahingehend wirkt Echtzeit und Subjektivität wie bei 1917 irgendwie billig. Am Ende, um das zusammenzufassen, ist das mit dem One-Shot so wie mit einem, ja, mit einem Werkzeug, wie ein Pinsel. In der Hand von Michelangelo wurde daraus die Decke der Sixtinischen Kapelle und in der Hand von Sam Mendes eben eine schön weiß gestrichene Wand. Ich gucke mir lieber die Sixtinische Kapelle an.
Der One-Shot in der Kinogeschichte, darüber habe ich mit Patrick Welinski gesprochen, anhand des jüngsten Beispiels 1917 von Sam Mendes, der am Donnerstag bei uns anläuft. Die Diskussion über die Grenze zwischen einem Kriegs- und einem Antikriegsfilm ist keine neue. Jede vielleicht pazifistische Botschaft scheitert oft an den Schauwerten. Wenn eine Explosion im Schützengraben eine ganz eigene, dann doch verführerische Ästhetik entwickeln kann. Wir haben gerade über die eine Einstellung geredet, in der der neue Film von Sam Mendes 1917 scheinbar gedreht ist. Hartwig Tegler erinnert nun in den Top 5 an Filme über den Ersten Weltkrieg. Darunter Abenteuerfilme, Filme über Freundschaften, medizinische Experimente und Klassiker des Antikriegsfilms.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Was ist denn los, um Gottes Willen?
Krieg, Herr Pfarrer.
Und zwischen wem?
Ich glaube, England, Deutschland.
England?
Ach ja, die Franzosen sind auch dabei und noch so ein paar kleine Länder. Österreich, Belgien, ich glaube, Ungarn. Nur weiß ich nicht, wer gegen wen.
Lust auf den Film?
Platz 5. African Queen von John Huston. 1951.
Deutsch-Ostafrika. Die schräge Liebesgeschichte zwischen dem Dampfbootkapitän Humphrey Bogart und der tough-patriotischen Missionarin Catherine Hepburn, die sich an den Deutschen, die ihre Missionsstation im Dschungel zerstört haben, rächen will.
Mr. Olnert?
Ja?
Was sind das für lange, runde Dinge, die wie Torpedos aussehen?
In den Flaschen ist nur Sauerstoff drin, Miss.
Mr. Olnert, können Sie Torpedos machen?
Ist Ihnen eigentlich klar, was das heißt?
Dass am Ende diese selbstgebauten Torpedos den deutschen Militärkreuzer versenken und die kurz vor ihrer Hinrichtung noch getrauten Helden retten, das bleibt Hollywood-Logik. Der Erste Weltkrieg da im fernen Europa, Hintergrundfolie für einen Abenteuerfilm.
Platz 4. Gallipoli von Peter Weir, 1981.
Die Geschichte der Freundschaft zweier junger Australier, einer von ihnen Mel Gibson, die im Jahr 1915 in die Schlacht geraten zwischen den Türken und deren alliierten Gegnern auf der türkischen Halbinsel Gallipoli. Kriegsgräuel bleiben im Film fast gänzlich außen vor. Berührend und bewegend ist diese Erzählung schon. Natürlich auch der Tod des einen der beiden Freunde im Kugelhagel bei einem sinnlosen Angriff. Aber das untergründig Zermürbende, das auch nach dem Abspann eines Antikriegsfilms anhält, das kann Peter Weir nicht erzeugen.
Platz 3. Johnny zieht in den Krieg von Dalton Trumbo, 1971.
Den Schützengraben hat Johnny nur als Torso überlebt. Er kann nicht sprechen, nicht hören, nicht sehen. Nur sein Tastsinn existiert noch. Allerdings wird langsam einigen der Pfleger im Hospital klar, dass dies noch ein fühlender Mensch ist. Im Krieg war Johnny Funker. Mit Bewegungen seines Kopfes versucht er, Morsezeichen zu geben. Sein Wunsch zu sterben wird ihm abgeschlagen. So vegetiert dieser Mensch als fleischliches Material für die medizinisch-militärische Forschung dahin. In einem ewig quälend langen Abspann sehen wir, wie Johnny mit dem Kopf Morsezeichen gibt, während seine innere Stimme im Off ruft.
S.O.S. Help me. S.O.S.
Platz 2. Wege zum Ruhm von Stanley Kubrick, 1957.
Die aussichtslose Eroberung der Höhe 19 soll dem General die nächste Stufe auf der Karriereleiter sichern.
Ja, wir werden furchtbare Verluste einstecken, aber wir müssen die Höhe 19 haben.
Müssen wir sie wirklich haben?
Frankreich erwartet, dass sie ihre Pflicht tun.
Eine gnadenlose Parabel auf das Militär, seine Herrschaftsstrukturen, Machtgier und Karrierismus, der auf dem Leben der einfachen Soldaten ausgetragen wird. Für den gescheiterten Angriff auf die deutsche Höhe will der französische General willkürlich ausgewählte Soldaten wegen Feigheit vor dem Feind hinrichten lassen. Colonel Dex, gespielt von Kirk Douglas, verteidigt diese Sündenböcke.
Das Verfahren gegen diese Männer ist eine Schmach und spricht jeder menschlichen Gerechtigkeit hohn.
Der in seiner Analyse schonungslose Antikriegsfilm wurde bis 1975 nicht in Frankreich gezeigt. Wie in anderen Ländern, so auch in Frankreich, hatte auch ein anderer Klassiker des Antikriegsfilms bis in die 1960er Jahre hinein Aufführungsverbot.
Platz 1. Im Westen nichts Neues von Lewis Milestone, 1930.
1914. Der Gymnasiallehrer schickt sie, garniert mit patriotischem Pathos, direkt von der Schulbank in die Schützengräben.
Ihr seid die eiserne Jugend Deutschlands!
Als Paul nach schwerer Verletzung und Monat um Monat im Stellungskrieg in seine alte Schule zurückkehrt, treffen verlogener Kriegspatriotismus und die reale Erfahrung aufeinander.
Wir versuchen zu überleben und viele von uns müssen sterben. Das ist alles.
Nein, Paul.
Ich war draußen, ich weiß, wie es ist.
Paul muss erkennen, dass die Menschen, die den Krieg nicht erleben, ihn nicht wahrhaben wollen. Verzweifelt kehrt er an die Front zurück. Ein französischer Scharfschütze erschießt den jungen, zerstörten Mann.
An einem Tag, der an der ganzen Front so ruhig und still war, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte: Im Westen nichts Neues.
Louis Milestones Ernst-Maria-Remarque-Verfilmung ist ein Antikriegsfilm, der heute noch Entscheidendes über den Krieg erzählt und darüber, wie der Mensch in der Maschine dieses Grauens verbraucht wird.
Hartwig Tegler mit seiner Top 5 von Filmen über den Ersten Weltkrieg nachzulesen und nachzuhören, auch über unsere Webseite deutschlandfunkkultur.de/vollbild. Ich bin Susanne Burg.